Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon.
Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt, in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren.
Wer will das denn bitte nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß.
Guten Appetit!
Heute geht es um das Werk Der hessische Landbote von Georg Büchner. Wir haben in der Biografiefolge schon etwas über die Hintergründe zu Georg Büchner erklärt. Philipp, wie ging es dir denn mit dem heutigen Text?
Ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Ich dachte, jetzt kommt so ein alter Schinken mit ein bisschen einer komplizierten Sprache und so und irgendwie auch einem Inhalt, der jetzt nicht so stark ist, wie man den vielleicht erwartet. Aber meine Erwartungen wurden positiv getäuscht und mir hat der Text eigentlich richtig gut gefallen, dafür, dass er so alt ist.
Dem kann ich mich anschließen. Also ich habe irgendwie erwartet, dass er ziemlich langweilig wird, so Karlsbader Beschlüsse-mäßig. Gut, ist jetzt kein Gesetz mehr, aber irgendwie habe ich mir das so vorgestellt.
Ja, ich auch, auf jeden Fall.
Ist dann auch deutlich länger, als ich gedacht habe. Also es handelt sich um ein Flugblatt, das wurde 1834 verfasst von Georg Büchner und dann vom Theologen Friedrich Ludwig Weidig überarbeitet und dann so in einer Nacht im Juli oder Juni, glaube ich, war es, heimlich verbreitet. Zählt insgesamt zu einem der wichtigsten Werken der Literatur des Vormärz. Finde ich spannend, dass sowas zur Literatur zählt. Also natürlich ist es auch aufgeschrieben, aber unter der Literatur stelle ich mir eine Geschichte vor.
Ja, aber ich weiß nicht, ist da wirklich Literatur gemeint oder ist das einfach nur eine Textschriften, weißt du? Also so ein Flugblatt ist ja sehr wichtig, weil es dann viele Leute erreicht, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass das dann Literatur ist. Also einfach wahrscheinlich ein Textteil oder so. Ja.
Also, okay, also dieses Literatur des Vormärz, das habe ich so aus einer Quelle übernommen.
Ja,
aber,
ja.
Ja. Vielleicht zur geschichtlichen Einordnung. Also wir sind ja 1834 nach Napoleon. Das war die Zeit des Deutschen Bundes, oder?
Genau, also Napoleon hat ja das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation aufgelöst, 1805. Und dann gab es eben einen losen Staatenbund, den Deutschen Bund. Und da gab es viel weniger Staaten als noch im Heiligen Römischen Reich, aber immer noch sehr viele.
Kleinstaaten,
34 Kleinstaaten, genau.
Fürstentümer.
Genau, und um solches Fürstentum geht es auch, nämlich um Hessen, deswegen hessischer Landbote, ein Großherzogtum.
Noch eine Einordnung. Ich habe jetzt schon die Karlsbader Beschlüsse erwähnt. Die waren 1819, also die Französische Revolution ist schon ein bisschen her. Gut, ich habe jetzt auch schon Napoleon gesagt. Aber hier ist nochmal die Französische Revolution wichtig. Kannst du da vielleicht noch ein paar Sachen zu sagen, ein paar Daten?
Ja, genau. Also 1789, die erste Französische Revolution, da muss ich so durchnummerieren, sonst wird man da ein bisschen verwirrt. Da haben sich ja die Bürger aufbegehrt gegen die Monarchie, haben dann die Monarchie gestürzt und haben dann eine demokratieartig, eine Republik zumindest, aufgebaut. Dann kam Napoleon, hat das ein bisschen umgekrempelt, hat daraus ein Kaiserreich gemacht. Dann 1830, Napoleon ist dann gestürzt worden, dann kam wieder die Monarchie zurück nach Frankreich und 1830 gab es dann die Juli-Revolution, die auch in dem hessischen Landboten auch erwähnt wird. Das, was ich eben gerade erzählt habe, wird auch alles erklärt in dem hessischen Landboten. Und das war so die erste Revolutionswelle in Europa, aber die hat noch nicht wirklich Fuß gefasst. Erst 1848 gab es die zweite richtige Revolutionswelle, wo dann Deutschland, Italien und so weiter, ganz viele andere Länder auch noch Revolutionen hatten, die dann auch mehr oder weniger erfolgreich waren.
Gut, dann haben wir jetzt einen Eckpunkt abgegrast. Könnte sagen, wir sind gut vorbereitet, soweit es halt geht. Damit viel Spaß jetzt bei der Inhaltszusammenfassung erstmal und guten Appetit. Ja, natürlich haben wir uns den Text auch selber zu Gemüte geführt. Zusätzlich habe ich jetzt zumindest meine Erinnerungen auch noch, also von der Zusammenfassung jetzt durch die Zusammenfassung auf inhaltsangabe.de, xlibris.de und studysmarter, ich glaube auch .de, erweitert oder mir auch da aus diesen Quellen Einflüsse geholt, die sich zum Teil stark unterscheiden. Also ich bin jedes Mal überrascht, wie stark sich verschiedene Sekundärliteraturquellen unterscheiden, wenn man ein eigentlich klares Werk hat.
Ja, vor allem so lang ist es ja auch gar nicht. Also, da sind manche Bücher schon viel länger und detailreicher.
Ja. Ja, es beginnt diese Schrift mit einem kleinen Vorbericht, und zwar sind es 5 Hinweise zum Umgang mit der Schrift. Ich würde das mal so als Sicherheitshinweise beschreiben. Kannst du
Ja.
noch irgendwie einen sagen?
Soll ich sie
Ja,
vorlesen?
gerne.
Sie müssen das Blatt sorgfältig außerhalb Ihres Hauses vor der Polizei verwahren. Das war das Erste. Das Zweite, Sie dürfen es nur an treue Freunde mitteilen. Drittens, denen, welchen Sie nicht trauen, wie sich selbst, dürfen Sie es nur heimlich hinlegen. Viertens, würde das Blatt dennoch bei einem gefunden, der es gelesen hat, so muss er gestehen, dass er es eben dem Kreisrat habe bringen wollen. Fünftens, wer das Blatt nicht gelesen hat, wenn man es bei ihm findet, der ist natürlich ohne Schuld. Da finde ich das Letzte ein bisschen interessant, weil man kann ja sagen, ja, ich habe es ja nicht gelesen. Alle anderen sind wirklich richtige
Hinweise.
Hinweise, wie man damit umgehen soll. Aber das Fünfte ist so ein bisschen mit einer Zwinker-Smiley versehen. So, ja, sag halt einfach, dass du es nicht gelesen hast. Oder sag, dass es ja, das ist schon interessant, oder?
Vielleicht ist es an die, die das bei ihm finden, gerichtet, der Hinweis. Naja, jetzt von diesen Sicherheitshinweisen direkt zum Hauptteil weiter. Der beginnt mit einem Kampfruf, den ich schon irgendwie sehr oft gehört habe,
Ja.
der sehr bekannt ist, also ich habe schon sehr oft gehört, Friede den Hütten, Krieg den Palästen.
Ja, ich finde den toll. Ich finde ihn richtig cool. Das ist ein echt nicer Slogan, oder? Also, das hat so, das ist so ein Parallelismus und ich finde es richtig gut, oder? Was meinst du dazu?
Ich glaube, der wird heute sehr oft in so linken Kreisen verwendet.
Warum wohl?
Ich glaube, da kommen wir dann später in der Interpretation nochmal zu.
Ja. Nee, aber ich fand das. Also jetzt mal nur nicht auf die moderne politische Situation bezogen, sondern auf die damalige, finde ich das schon ein Kampfspruch, der sehr viel aussagt in nicht wenig Sätzen und der auch einprägsam ist, oder?
Ja, und ein guter Öffner.
Ja.
Weiter in der Inhaltszusammenfassung. Zunächst werden die Machtverhältnisse zwischen Adeln und Bauern beschrieben, wobei meines Erachtens danach zunächst vor allem auf den Beamtenapparat eingegangen wurde, auf dem dann ja der Adel mit seinen Privilegien fußt oder durch den der regieren kann. Es werden sehr viele biblische Bilder verwendet, also ganz am Anfang recht präsent ist diese Analogie zur Bibel. Die Bauern und die Handwerker werden am 5. Tag erschaffen. In der Bibel werden am 5. Tag, meines Wissens nach, die Tiere erschaffen und die Adligen am 6. Tag erschaffen. Da wird in der Bibel der Mensch erschaffen. Also Bauern und Handwerker sind wie Tiere und die Adligen sind die wirklichen Menschen. Außerdem steht da, dass für die Adligen immer der 7. Tag, also immer Sonntag ist, die können immer entspannen und für die anderen ist immer, für die Bauern, die Handwerker ist immer Arbeitstag sozusagen. Weiter geht es mit einer Auflistung der Steuerlast im Großherzogtum Hessen in Zahlen. Also da werden wirklich die genauen Zahlen genannt. Kannst du da was irgendwie zu sagen?
Ja, also es gibt insgesamt 6 verschiedene Einnahmenquellen. Einmal die direkten Steuern, indirekten Steuern, Domänen, Regalien, Geldstrafe und verschiedene Quellen. Und zusammen sind es dann 6,3 Millionen Gulden von 720.000 Einwohnern.
Ja, und nach der Auflistung von diesen Zahlen, das ist auch in keinem Fließtext, sondern so einer Tabelle, geht es dann zu Berichte über dessen Verwendung. Da werden auch wieder verschiedene Ministerien aufgezählt. Also einmal das Innenministerium, die Gesetze beschließen, das Finanzministerium, das Militär, die Pensionen und das Staatsministerium. Und da könnte man jetzt einzeln darauf eingehen. Bei dem Militärpart wird zum Beispiel darauf eingegangen, dass man dafür bezahlt, dass die Söhne von einem dahin gehen und einmal im Jahr irgendwie geschunden werden und man sich selber unterdrückt damit. Insgesamt könnte man es zusammenfassen mit: Die Steuergelder werden verschwendet und das liegt vor allem an der Gier der Beamten und den Adligen. Also mit den Steuergeldern wird nichts Sinnvolles gemacht, nicht der Staat oder die Wohlfahrt ausgebaut, sondern es geht alles in ihre eigenen Taschen.
Ja. Und auch durch die, das ist ja auch ein Unterdrückungsapparat, der ganze Staat, um die Bauern zu unterdrücken, die geben Geld dem Staat und der unterdrückt sie wieder und der Herr, gute Herr sagt dann, warum macht man das? Das ist richtig schlecht. Ja.
Für mich hat sich's bis hierhin angefühlt, als ob vor allem der Beamten-Staatsapparat kritisiert wird.
Ja.
Hier geht es dann konkret über den Adel. Hast du das auch so gefühlt, oder?
Ja, also auf jeden Fall vorher der Staatsapparat und warum denn der ganze Beamtenapparat falsch ist und wa warum der geändert werden sollte. Und hier gibt es schon ein bisschen Bruch und hier wird dann ein bisschen näher beschrieben, was denn eigentlich im Staat falsch läuft, dass etwas Morsche ist im Staat. Und auf jeden
Ja,
Fall, ja.
da gibt es zunächst so einen kleinen Exkurs, würde ich das mal sagen. Und zwar eine Abrechnung mit dem Titel des Gottes Gnadentum. Gottes Gnadentum, kurz erklärt.
Ja, das ist ja auch etwas, was er hier kritisiert. Gottes Gnadentum bedeutet eben, dass Gott die herrschende Elite, den Kaiser, die Fürste eingesetzt hat und nur durch seine Gnade sie regieren können. Und das ist etwas, was er hier eben kritisiert.
Also eine Rechtfertigung für die Macht der Adligen durch Gott sozusagen,
Eine
ne?
Legitimation sogar.
Ja. Also nicht durchs Volk, sondern durch Gott legitimiert. An
Ja.
dieser Stelle verweise ich nochmal auf unsere Interpretation des dritten Buchs von Der Staat, also eine von unseren Platon-Folgen.
Ja, apropos Platon, da finde ich witzig, dass er sagt, was ist der Staat? Und dann sagt er, ja, die Regierung. Und Platon braucht ein ganzes Buch dazu, um das zu erklären.
Ja, gut, da ging es ja auch um Gerechtigkeit, ne? Aber ja, du hast schon
Ja.
recht. Was jetzt hier spannend ist, er kritisiert jetzt nicht unbedingt die Monarchie an sich oder dieses Legitimationsmodell, sondern er meint vor allem, dieser Gottesgnadentum-Titel war früher eigentlich nur für den Kaiser bestimmt. Und das tut er jetzt nicht anzweifeln. Was er aber anzweifelt, ist, dass es mit der Zeit dann das ganze Adeltum sich diesen Titel erschlichen hat und dadurch in seinen Augen eigentlich nicht legitim ist. Also in seinen Augen ist, oder wie er hier schreibt, ist es legitim, dass der Kaiser des Gottesgnadentums diesen Titel hat, aber wenn es ein Fürst diesen Titel trägt, dann ist es in seinen Augen erschlichen, nicht legitim und nur zu Unterdrücken des Volks gedacht.
Ja, was ich interessant fand, weil als erstes ich es gelesen habe, dass ja, dieses Gottesgnadentum, wie du sagst, ein bisschen angezweifelt wird, dachte ich mir, okay, interessant. Womit kommt er denn jetzt um die Ecke praktisch und was kritisiert er dabei? Und dass er überhaupt das System oder die Legitimation anzweifelt, dachte ich. Aber nein, er besieht sich wirklich nur auf eben diese Fürsten und nicht auf den Kaiser. Also den Kaiser sieht er als legitim an und die Fürsten nicht. Und da bin ich interessiert, warum das eigentlich so ist. Ich meine, ich habe jetzt keine Antwort, muss ich sagen, aber ich glaube, es
Ich
ist
glaube, da können wir in der
grundsätzlich,
Interpretation noch eingehen drauf.
ja, das kannst du gut sehen.
Im Text geht es dann auf jeden Fall wieder zurück zu den Steuereinnahmen, nur um dann gleich, also so vom Thema her, nur um dann gleich wieder in den Exkurs zu gehen, und zwar
Ja.
über die Ergebnisse der Französischen Revolution, vor allem dann die Ergebnisse, was sich dadurch in Deutschland geändert hat. Willst du kurz noch was zur Französischen Revolution sagen, so? Denkst du, hast du vorhin schon genug gesagt? Oder wie fasst Büchner das hier auf?
Ich finde es sehr objektiv mit natürlich der gewissen Seite an Rebellion. Also er sagt auf jeden Fall, die Französische Revolution ist gut, aber dann kam Napoleon, der es ein bisschen versaut hat mit der ganzen Demokratie und weil die dann Napoleon als Kaiser akzeptiert haben und ist er dann wurde er gestraft, also wurde Frankreich gestraft, hat in Russland verloren, haben einen König wieder eingesetzt und die haben sich dann 1830, wie hier gesagt wird, im Juli, dagegen wieder aufgelehnt auch gelehnt gegen dieses Monarchentum, aber es hat trotzdem nicht funktioniert und die sollen sich wie Deutschland auch zu einer neuen, ja, Freiheit oder zu einer Freiheit durchringen und sagt, ja, die Franzosen haben es so halb geschafft und Deutschland, die Deutschen lassen sich einfach die ganze Zeit nur veräppeln und verarschen von den ganzen Obrigkeiten, das soll ein Ende haben. Was
Ja,
natürlich richtig ist.
vor allem wird dann auf ein was eingegangen, eine, ich habe jetzt verarschen gesagt, auf eine Verarsche, die die Französische Revolution als Resultat in Deutschland hatte. Und zwar haben die Adligen, um eine Revolution zu verhindern, die so ausstand, gewählte Landstände eingerichtet, die sozusagen ein Vetorecht haben, um neue Gesetze zu verhindern. Er meint dazu allerdings, dass es allerdings schon sehr viele alte Gesetze gibt, die super ungerecht sind und die teilweise ausreichend sind, um eine große Ungerechtigkeit bestehen zu lassen. Es handelt sich in seinen Augen also nur um den Anschein von Mitbestimmungsrecht.
Genau, eine Farce praktisch. Und das Einzige, was diese Landstände machen können, ist nur die horrendesten und willkürlichsten und solche Sachen verhindern. Er sagt dir, dass einmal 2 Millionen Gulden und einmal 3 Millionen Gulden diese Stände verweigert hätten, was damals natürlich sehr viel Geld ist. Das ist die Hälfte vom ganzen Jahreseinnahmen dieses Staates. Einfach
Wow.
für den Bau eines neuen Schlosses. Man stellt sich vor, man würde die Hälfte der deutschen Steuereinnahmen nur zum Bau eines Gebäudes machen. Das ist natürlich sehr heftig.
Daran sieht man, wie teuer damals Schlösser bauen war. Also man hat ja in Berlin auch das hier den hier Kaiserpalast da
Ja.
wieder aufgebaut. Also der hat garantiert nicht so viel gekostet, also nicht die Hälfte vom Jahresumsatz. Gut, Hessen ist auch kleiner.
Ja. Aber trotzdem, das ist schon heftig. Vielleicht war die Steuerlast auch nicht so groß damals. Ich meine, das ist ein Zehnt, der abgegeben werden musste, nicht? Das wird ja auch hier erzählt mit dem Blutzehnt, wo ich darauf hinweisen will, dass dann auch die Büchner hat, weiß schon, was Worte bedeuten, wenn man es jetzt mal so ganz dumm formuliert.
Das ist seine erste Schrift, oder?
Nochmal.
Das erste, was er veröffentlicht hat, oder?
Genau, das ist das Erste, was er veröffentlicht hat.
Weißt du zufällig, wie alt er noch war? Wie alt er da war? Weil er ist ja generell nicht so alt geworden.
Nee, ich weiß jetzt nicht, wie alt er war, aber er
Ich muss
kann
nochmal
jetzt nicht.
nachrecherchieren.
Ja. Das haben wir in der Biografiefolge gesagt. Er ist 1813 geboren. Also der war knappe 20 Jahre alt, ein bisschen älter.
In der Schrift selber geht es dann eigentlich auch schon fast wieder zum Schluss zu. Und zwar, oder neigt sich dem Schluss. Wir haben jetzt hier eine Erklärung, dass man weg soll von dem mittelalterlichen Kaiserreich und direkt zu einer Demokratie soll. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo jetzt hier so Demokratie der Name verwendet wird. Und man soll die Kleinstaaterei machen und der Machtmissbrauch der Fürsten ist ein Irrweg.
Ja.
Jetzt kommen wir so richtig zum Schluss. Und zwar wird hier nochmal zum Kampf aufgerufen. Das Volk soll sich erheben, soll ein Paradies in Deutschland schaffen. Und das ganze hier schon recht monumentale Werk endet mit einem kurzen Gebet für die Freiheit. Ich zitiere: Herr, zerbrich den Stecken unserer Treiber und lass dein Reich zu uns kommen, das Reich der Gerechtigkeit. Amen.
Ja.
Sehr episch.
Sehr
Damit würde ich
episch.
sagen. Keine weiteren Worte, wir gehen zur Analyse oder Interpretation über. Was ich mir bei der Analyse oder Interpretation jetzt so als erstes gedacht habe, was mir so gleich ins Auge gesprungen ist, war, er prangert jetzt ja hier sehr viele Missstände an. Es sind jetzt aber ja nicht wirklich Lösungsvorschläge vorhanden, oder? Also Demokratie wird kurz erwähnt, aber das ist ja recht vage. Oder?
Ja.
Was denkst du dazu?
Nee, stimmt. Also, das ist mir vorher gar nicht richtig aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, ist natürlich das eigentlich eines der wichtigsten Teile. Ja, also keine richtigen Lösungsvorschläge. Ich meine, ja, es wird gesagt, was verändert werden soll, aber was dann verbessert werden soll, ist dann fehlt natürlich. Ganz klar.
Kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Was ich auf jeden Fall auch spannend fand, du hast es ja schon gesagt vorhin, wir gehen jetzt vielleicht noch mal ein bisschen genauer darauf ein. Wir haben ja diese Machtlegitimation des Kaisers, die ja durchaus anerkannt wird.
Ja.
So, also mit den Fürsten hat er aber ein Problem. Also es scheint so, als ob er jetzt mit der Monarchie an sich eigentlich kein Problem hätte, sondern dass es sich wirklich um die Ausführung, also das Fürstentum und die Kleinstaaterei handelt.
Ja, man muss dazu natürlich sagen, dass der Kaiser zu. Also, damals gab es ja keinen Kaiser mehr. 1834 gab es keinen
Oh,
Kaiser
stimmt.
mehr.
Oh, da habe ich gar nicht dran gedacht. Du hast recht. Da habe ich gar nicht dran gedacht.
Sondern es gab nur diese ganzen Kleinstaaten. Und schon vorher war es ja so, dass die Staaten, dass der Kaiser sehr wenig Macht hat und die Staaten an sich sehr viel Macht. Und ich glaube, was er an sich wirklich anprangert, ist einfach nur die Willkürlichkeit der Herrschaft. Weil, ich meine, man stellt sich vor, der Kaiser hätte jetzt die ganze Macht, der hätte doch seine Untertanen nicht anders behandelt, oder? Also, der hätte doch genauso diesen Blutzehnt und den Leib des Volkes genommen. Genauso. Also, ich bin dann jetzt nicht so ganz auf Büchners Seite, wo er sagt, ja, der Kaiser, der ist von Gott gesandt und der hat jetzt recht und so weiter. Ich glaube, der ist genauso ein Mensch wie die ganzen Fürsten auch.
Ich muss sagen, ich habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass es den Kaiser da ja schon gar nicht mehr gab, also vom Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation.
Ja, das ist mir auch gerade erst eingefallen. Aber ja, nee.
Also wenn er jetzt hier sagt, früher hatte das eine Legitimation, weil es den Kaiser gab
Ja.
und die haben sich diese Legitimation erschlichen und den Kaiser gibt es jetzt aber gar nicht mehr,
Macht das ja richtig Sinn.
dann kann er natürlich sagen, ach, wenn es den Kaiser noch gäbe, aber den gibt es ja gar nicht mehr. Also ist es im Prinzip ein sneaky Weg zu
Ja.
sagen, dass das alles Bullshit ist. Das ist mir jetzt wirklich nicht gekommen. Ach, krass.
Ja.
Was ich auch sagen muss, was mir ziemlich gefallen hat, ist, das heißt ja, dass der hessische Landbote, also regional beschränkt, auch die ganzen Steuereinnahmen und so sind alle auf Hessen bezogen. Und dass man da jetzt so regional mit einem Aufstand anfangen will, für so ein großes, wichtiges Blatt, wenn man jetzt ein bisschen größer machen will, wie auch immer, könnte man ja denken, dass man das auf einem größeren, vielleicht ganz deutschsprachigen Gebiet
Ja.
beziehen würde, aber hier das ist jetzt ja nicht übermütig, sondern so wie dieser Spruch, also natürlich jetzt nicht ganz so, aber vielleicht kennst du diesen Spruch und den musste ich da denken, wenn du die Welt ändern willst, dann ändere dein Land oder dann fang mit deinem Land an, wenn du dein Land ändern willst, dann ändere deine Stadt, wenn du deine Stadt ändern willst, dann ändere deine Straße, wenn du deine Straße ändern willst, ändere dein Haus und wenn du dein Haus ändern willst, ändere dich selbst. Ich glaube, das kommt so aus der Öko-Bewegung, ich weiß nicht.
Das kenne ich jetzt nicht, diese Dinge, aber ich kenne jetzt natürlich so die Richtung. Aber er sagt ja hier, dass es ja dann, also das Recht an sich bezieht sich hier sehr viel auf Hessen, aber er sagt ja dann auch, dann wird der Hesse dem Thüringer, der Rheinländer dem Schwaben, der Westfale dem Sachsen, der Tiroler dem Bayern die Bruderhand reichen. Also das ist das Einzige, aber es steht hier drinnen, dass es dann eine größere Bewegung sein soll. Und das ist dann gegen Ende, das ist praktisch so ein bisschen als Abschluss. Aber man muss auch sich ein bisschen die damalige Zeit vorstellen. Man hat jetzt kein Internet, wo man sagen kann, wo jetzt ein Tweet viral geht und dann weiß es ganz Deutschland, sondern so ein Flugblatt muss erstmal gedruckt werden. Und in Hessen das zu verteilen, ist, glaube ich, schon mal allein eine richtig schwierige Sache. Das in ganz Deutschland zu verteilen, ist sehr schwierig. Und wenn man sieht, okay, was macht denn mein Kumpel dort drüben in Bayern, in Tirol, in Schwaben? Der macht ein Flugblatt, dann mache ich das doch auch. Und dann, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Flächenbrand, sage ich mal. Da geht eins nach dem anderen und so ein bisschen so wie ein Domino vielleicht eher. Und das ist ein Dominostein, der dann zur Deutschen Revolution 1848 dort steht oder fällt, je nachdem.
Wobei man jetzt sagen muss, also jetzt um die Folgen, ich zitiere die Website demokratiegeschichten.de, die direkten Folgen, der erhoffte Bauernaufstand blieb aus. Die
Ja.
hessische Behörde aber fasste den Land, die bei weitem gefährlichste und strafbarste Flugschrift des Jahres 1834 auf und verfolgte ihre Verfasser unerbittlich. Büchner wurde steckbrieflich gesucht und floh ins französische Straßburg.
Ja, aber das
Reiding,
zeigt
also der Korrektor, wurde verhaftet, gefoltert und kam 1837 in der Haft unter nie ganz geklärten Umständen ums Leben.
Aber das zeigt ja, wie seriös die Oppressoren dachten, dass dieses Blatt ist. Und auf Aktion kommt immer Reaktion, auf Reaktion kommt Reaktion und dann wird es immer schlimmer. Also auch wenn es jetzt hier vielleicht nicht viel bewegt hat, es wurde verboten und man wusste, dass es verboten wurde und dann dachte man sich, das kann nicht sein, warum ist das verboten? Und das ist ja so einfach ein Teil der Geschichte, ein Baustein in der Geschichte und vielleicht hat der jetzt an sich nicht die Revolution ausgelöst, aber ich meine, was hat denn die Revolution ausgelöst? Das kann man ja nicht sagen. Es hat
Ja.
Millionen Dinge haben die Revolution ausgelöst und das ist eins der Teile
Der
davon.
berühmte Tropfen auf dem heißen Stein.
Genau. Aber irgendwann ist der Stein nicht mehr heiß, wenn 1000 Tropfen drauf fallen.
Ja, ich muss sagen, das Ganze hat mich so ein bisschen, wir haben ja schon gesagt, oder ich habe am Anfang schon gesagt, dass dieses Krieg den Palästen, Friede den Hütten, andersrum, jetzt oft in linken Bewegungen zitiert wird. Ich muss sagen, der ganze Text hat mich so ein bisschen an so kommunistische Bestrebungen erinnert, was vermutlich daran liegt, also ich glaube, insgesamt würde ich sagen, dass das eher ein sehr, weiß nicht, liberaler Text ist. Vielleicht schätze ich das jetzt falsch ein, aber ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt als sehr links gekennzeichnet. Ich glaube, dieser Eindruck kam vor allem zustande, weil das sich sehr auf so Steuern fixiert, die er dann so zu einer adligen Oberschicht, andere würden sagen Bourgeoisie, gerichtet ist. Und wenn man sich in die Zeit schaut, also das Kommunistische Manifest wurde 1848 geschrieben, das war jetzt 14 Jahre später, dann war das vielleicht da jetzt auch noch gar nicht so, also vielleicht gab es da diese linke Sache noch gar nicht so klar abgegrenzt, wie wir das jetzt heute sehen.
Ja, man muss ja auch sehen, das ist ja auch kein, also das Kommunistische Manifest und das Kapital und alles, was Marx geschrieben hat, ist ja sehr auch auf die Industrialisierung bezogen und in Hessen gab es halt zu der Zeit nicht wirklich eine Industrialisierung. Es kam erst um einiges später. Zumindest nicht die Bauern, an die das hier gerichtet ist. Die sind nicht von der Industrialisierung jetzt, also so wie jetzt Karl Marx es sich eben vorstellt, betroffen.
Auf mich kam auf jeden Fall auch der Gedanke rüber. Ich weiß, dass das jetzt kein guter Gedanke ist, weil Büchner geht natürlich davon aus, dass die Steuern dann, wenn das in den Händen der Demokratie ist oder in einem sinnvollen Staat, dass die dann gerecht und gut aufgeteilt werden und sinnvoll. Aber mir kam so der Gedanke, so, wenn man das ganze Geld von den Adligen jetzt verteilen würde, dann wäre am Ende wahrscheinlich einfach niemand mehr reich, sondern alle ein bisschen besser als komplett arm. Also so dieses, wo man
das
da...
Das wirklich ausmacht, die ganzen Steuern zurückzugeben, oder? Meinst du das?
Ja, einfach so dieser Gedanke, weil er kreidet ja an, dass es hier Leute gibt, die in Wohlstand leben und da könnte man jetzt, ich weiß, das ist ein dummer Gedanke, aber könnte man auf den Gedanken kommen, okay, wenn die jetzt aber nicht immer ihren Zehnten abgeben, gut, dann haben sie halt ein Zehntel mehr, dann sind sie trotzdem noch alle arm und dann, also dann sind sie trotzdem noch arm und dann sind auch einfach alle arm. Und dann gibt es nicht mal mehr reiche Leute. Aber ich weiß, dass das ein dummer Gedanke ist und den, der ist mir einfach nur gekommen und wie die meine erwähnt haben, die Welt rausposaunen. Außerdem muss ich noch dazu sagen, ich habe ja schon jetzt Karl Marx erwähnt, Karl Marx war ja stark inspiriert von Hegel und der ist 1831 gestorben, also die Werke von Hegel, der hat ja auch sehr viel mit so sozialen Problemen sich beschäftigt, die waren damals schon draußen und vielleicht könnten die auch Büchner hier beeinflusst haben.
Ja,
insgesamt,
das ist ja möglich.
Insgesamt lässt das Werk auf jeden Fall aber noch einige offene Fragen. Einmal, die Französische Revolution wurde ja erwähnt, später in Dantos Tod wird es ja nochmal aufgegriffen, die Französische Revolution, das werden wir sehr wahrscheinlich noch besprechen. Wie will man verhindern, dass das Ganze so ausartet wie in der Französischen Revolution? Also wie will man das Morden jetzt konkret verhindern? Was soll, falls eine Revolution ausbrechen würde, mit den Fürsten passieren? Soll man die einfach alle hinrichten? Sollen die dann Bauern werden, dass wir irgendwie umlernen oder die Beamten auch? Außerdem wurde, gut, das haben wir vorhin schon ein bisschen gesprochen, aber ich habe es mir jetzt hier nochmal aufgeschrieben, die Kleinstädterei angegriffen, wo jetzt natürlich die Frage stellt, wie groß soll denn die Demokratie später dann sein? Also du hast
Ja,
das
die
schon
Frage,
eigentlich beantwortet mit dem Bruder.
aber die Frage ist ja auch, wie groß soll Deutschland sein? Das ist ja auch eine Frage mit der großen und kleindeutschen Lösung, und demnach auch, wie
48
groß soll die
Jahre.
Demokratie sein?
Ja. Generell, so, das ist mein Fazit, das ich dann aus dem Ganzen ziehen würde. Würde ich aber sagen, muss Büchner diese Fragen eigentlich auch gar nicht beantworten, sondern es ist auch vollkommen ausreichend und vollkommen legitim. Also da gibt es eigentlich nichts zu meckern, wenn man Missstände, die existieren, einfach anprangert.
Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig. Wir haben es vorhin gesagt, da jetzt keine Lösungsansätze, aber andererseits reicht es auch erstmal, wenn man die Missstände erstmal
Aufmerksam zu
ja,
machen.
aufmerksam zu machen und dann eine Revolution macht und dann schaut, wie man es lösen kann.
Ja, du hast jetzt Revolution gesagt. Ich
Aufstand zumindest.
würde das Ganze jetzt nicht unbedingt als Revolution, sondern als Revolte beschreiben,
Okay.
was dieser hessische Schlammputte hier ist. Und zwar ist der Unterschied zwischen Revolution und Revolte, dass eine Revolution zielgerichtet ist. Könnte man jetzt hier sagen, gewissermaßen ist es zielgerichtet. Ja, hier wurde Demokratie erwähnt. Allerdings sind noch so viele Variablen offen, dass ich sagen würde, dass dieser Landbrief eher nicht zielgerichtet ist, sondern einfach auf ein Anprangern der aktuellen Missstände und auf ein Aufruf, wird ja darum aufgerufen, diese zu ändern, hinausgeht.
Ja.
Ja,
Ich finde,
so
das
hätte
ist so
ich
schon.
dieses Werk zusammengefasst.
Ja, das finde ich auch sehr gut. Da möchte ich jetzt auch gar nicht mehr wirklich viel inhaltlich dazu tun, sondern ich möchte mich vielleicht ein bisschen mehr auf die, wie es geschrieben ist und was es ein bisschen was über die Zeit und über den Autor und so weiter sagt, ein paar Worte dort verlieren. Also mir ist aufgefallen, dass relativ viel Religion erwähnt wird. Also immer wieder Bibelstellen, also ich konnte die jetzt nicht zuordnen, aber es
Ja
wird auf jeden Fall
gut,
sehr.
kommt die
Ja,
Welterschaffungsgeschichte
das
kannst du zuordnen, ne? Hier Genesis.
wurde auch am Anfang erwähnt. Also ich weiß
Ja.
jetzt nicht, wie viel er da gemacht hat, aber das letzte Wort, was der hessische Landbruder ist, ist auch Amen. Also es kommt mir ein bisschen wie eine Predigt auch vor. Er sagt, ja, das ist falsch und das ist richtig und also sagt vielleicht nicht, was das richtig ist, aber es kommt schon ein bisschen so vor, als würde man sagen, dass man irgendwie in der Kirche ist und von der Kanzel wird gewettert, das sollst du tun, das sollst du nicht tun.
Ist ja auch wieder ein schöner Angriff eigentlich auf die Legitimation der Adligen durch Gott.
Ja, stimmt, daran habe ich nicht gedacht, aber ja, legt sich ja dann auch mit der Bibel, so wie Luther das getan hat, zeigt mir, was in der Bibel steht und ich ändere mein Wort so in die Richtung. Dann vielleicht noch ein bisschen so auf die Richtung Publikum. Wenn man sieht, es ist schon eher einfach geschrieben. Ich meine, wir 200 Jahre später können es immer noch gut lesen und wir verstehen es. Und das zeigt schon ein bisschen, dass hier, ja, dass es einfach genug geschrieben ist, damit es auch jeder lesen kann. Ist auch eine recht persönliche Sprache. Also ich fühle mich da schon angesprochen. Er
Also ich habe
sagt ja
ein
auch,
bisschen den hessischen Dialekt vermisst, muss ich sagen.
ja, okay, gut. In deinem Audiobook wurde es nicht hessisch vorgelesen.
Nein.
Ja, aber genau. Da muss ich sagen, es ist sehr gut recherchiert. Ich meine, ich konnte jetzt die Zahlen nicht belegen, aber für jemanden, der es einfach so in die Hände bekommt, der so, okay, gut, der sagt hier ganz schön genaue Zahlen, der sagt die Leute, die dafür verantwortlich sind. Also ich finde, das ist schon sehr gut recherchiert.
Stell dir vor, die sind jetzt alle falsch. Die sind alle gefaked. Fake News.
Wäre auch nicht so, ja gut. Hauptsache, es wird geändert, gell? Und
Wir benutzen ja kein Wikipedia mehr, aber das würde bestimmt auf Wikipedia stehen, ob die richtig oder falsch sind.
ja. Nee, aber auch, um nochmal dieses zielgerichtet herauszuheben, es wird sehr viel mit der Lebensrealität der Bauern gespielt. Also es wird immer gesagt, ja, auf den Äckern. Und ich habe hier ein gutes Zitat, was ich richtig interessant fand, weil ja, das war für die Menschen damals, versteht man es komplett und heute ist es ein bisschen befremdlich. Denn was sind diese Verfassungen in Deutschland? Nichts als leeres Stroh, woraus die Fürsten die Körner für sich herausgeklopft haben. Also, das ist so ein schönes Bild, was man sich gut vorstellen kann. Und damals ist es ja diese Körner, also das, was man isst, das ist ja Lebensgrundlage. Und für uns kaufen wir das fertige Mehl im Supermarkt. Aber das nur so nebenbei. Hier, wie gesagt, die Bibel wird erwähnt und nicht irgendwie philosophische Bücher. Ich meine, er hätte Hegel zitieren können. Wahrscheinlich hat er es gelesen. Er hätte
Gut, weiß man nicht.
zitieren können. Hat er vielleicht auch gelesen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte er es machen können und er hat es nicht gemacht. Das ist auf jeden Fall etwas, wo man sagen kann, und die Bibel ist auf jeden Fall näher an im Kopf von den Bauern. Und hier noch vielleicht als Letztes, die meisten Philosophen und Wissenschaftler und Juristen, die wissen wahrscheinlich, wie die Französische Revolution abgelaufen ist. Die wissen, wer Napoleon war und warum wahrscheinlich sogar er bei Napoleon besiegt wurde. Aber er erklärt hier wie gesagt, auch in der gut strukturiert auch, und er lässt es auch nicht viel Wichtiges aus, aber ich finde, genau das Richtige erwähnt er. Er kennt die Französische Revolution ziemlich gut. Für jemanden, der keine Ahnung hat, was es jetzt oder nicht genau weiß, worum es da ging.
Er hat ja auch später ein Buch darüber geschrieben, vielleicht hat er da auch schon dran gearbeitet.
Ja, vielleicht. Wahrscheinlich.
Der hat sich damit auseinandergesetzt, sagen wir mal so.
Ja, so viel Zeit hat er nicht gehabt, deswegen wahrscheinlich hat er dazu gleich schon Dantons Tod geschrieben. Aber
Ja.
ja, das wäre so mein Fazit ein bisschen.
Sehr schön. Okay, dann würde ich mal sagen, das war die heutige Folge Spargel auf dem Balkon. Im Prinzip kann man jetzt abschalten. Wir stellen uns jetzt aber wie immer noch gegenseitig eine, ja, dann nicht mehr ganz so ernst gemeinte Abschlussfrage. Sag.
Okay. Gleichzeitig, jetzt wird es schwierig, wer den Vortritt bekommt.
Hast du was Lustiges?
Nee.
Okay. Was würdest du denn, was denkst du, würde Büchner denn heute in den. Das muss kommen, Alter. Ein bisschen was Kreatives.
Das hätte ich eigentlich auch zuerst meine Frage stellen sollen. Aber ja, was würdest du sagen?
Was ich sagen würde, ich habe doch dir die Frage
Nein,
gestellt.
was, deine Frage einfach.
Ja, was denkst du, würde Büchner heute in den. Wenn der den nochmal jetzt, wenn der jetzt in Hessen wiederleben würde und den, oder halt da schreiben würde jetzt
Also
den könnte, was er heute reinschreiben würde.
in Hessen regiert die Linke und du sagst, es ist ein linker Text.
Ja.
Vielleicht mag er das. Ja, also mit hessischer Politik kenne ich mich jetzt nicht so aus.
Okay, dann einfach, er würde in Deutschland leben, okay?
Nein, das ist jetzt nicht,
Er
sondern.
bezieht sich ja auch, also ich glaube, er will dann auf Deutschland hinaus, so, ja.
Natürlich, natürlich.
Ja.
Ich glaube, er würde schon sehr gerne sehen, dass es eigentlich keinen Adel mehr in Deutschland gibt. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht so ganz, aber der ist ja irgendwie auch gesetzlich nicht. Also es gibt gesetzlich auch keinen Adel mehr. Das findet er bestimmt ziemlich gut. Ich glaube, Steuerverschwendung gibt es immer noch genügend in Deutschland, worüber es sich aufregen kann. Da gibt es genügend also genügend Leute, die sich darüber aufregen. Also alle in Deutschland, weil Aufregen ist ein Nationalsport. Also das ist ein richtiger Deutscher, würde ich sagen.
Also ich würde antworten, heute schreibt man keine Flugblätter mehr, ne?
Man
So.
schreibt eine Rundmail.
Das heutige Mittel ist Twitter. Hast du auch schon erwähnt im Text. Und da gibt es nicht so viele Zeichen. Das heißt, man kann sich nicht differenziert mit solchen Problemen auseinandersetzen. Also würde Büchner wahrscheinlich einfach einen Tweet schreiben und er würde wahrscheinlich irgendwie so gehen, alles scheiße, macht mal Revolution.
Nein, Krieg, Friede in Hütten, Krieg den Palästen, würde er
Stimmt,
schreiben.
alles gesagt. Perfekt. Stimmt,
Perfekt.
hast recht. Hast recht.
Ich
Gut.
glaube, besser wird's nicht.
Gut, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Wiederhören, sagen Konrad.
Und Philipp.
Bis zum nächsten Mal.